Eine einzelne Träne stahl sich aus Rays geschlossenen Augen. Desai nahm ihm das leere Glas aus der Hand und stellte es auf den Ecktisch neben ihr eigenes. Normalerweise machte er auf sie den Eindruck, Berge versetzen zu können, aber an diesem Abend fügte sich Rays ihrer sanften Führung wie ein im Raum treibendes Schiff. Mit sanftem Druck führte sie ihn zum Sofa, drückte ihn in die Polster und setzte sich daneben. »Wann hast du davon erfahren?«
»Vor ungefähr einer Stunde. Ich erhielt die Nachricht, während ich auf dich gewartet habe.«
Sie nahm eine seiner großen gegerbten Hände in ihre eigene und sagte, »Kann ich irgendetwas für dich tun?« Er schüttelte den Kopf.
»Die Dinge im Leben sind schon komisch. Manchmal schleichen sie sich einfach so heran.«
Er drückte ihre Hand und fuhr fort. »Wir begreifen zwar irgendwann, dass wir selbst nicht unzerstörbar sind, aber wir vergessen dabei trotzdem, dass das auch für unsere Eltern gilt. Dann, eines Tages, ist eine der Personen, die dich auf die Welt brachten, fort. Und du begreifst, dass du einer der Nächsten sein wirst.«
»Noch ist sie nicht fort«, sagte Desai.
»Nein, noch nicht, aber bald wird sie es sein. Ich habe ihr eine Nachricht aufgezeichnet, aber das ist nicht dasselbe. Es ist nicht so, als sei ich bei ihr.«
Rays lehnte sich zurück und legte seinen Kopf auf das Sofa. Sie sah, wie er die graue, konturlose Zimmerdecke anstarrte. Er seufzte.
»Ich habe mir immer ihr Lächeln vorgestellt, wenn ich ihr endlich sagen könnte, dass sie Großmutter wird, und dann ging ich fort, heiratete Jean und verschwendete 11 Jahre.«
Desai nickte, sagte aber nichts. Rays sprach nur selten von seiner Ex-Frau, und sie hatte bereits herausgefunden, dass Fragen, die seine Ehe mit Jean oder ihre Scheidung betrafen, streng verboten waren. Aber eigentlich war der wahre Grund für ihr Schweigen, dass Rays jetzt bereits zum dritten Mal in ebenso vielen Monaten von seiner Sehnsucht gesprochen hatte, Vater zu werden. So verliebt sie auch in ihn war, sie fand die Idee, jetzt eine Familie zu gründen, viel zu verfrüht. In Momenten wie diesem verdrängte sie die häufig tadelnde Stimme ihrer Mutter in ihrem Kopf, die zu ihr sagte, »Du wirst nicht jünger, Rana, nur noch wenige Jahre, und du wirst keine Kinder mehr bekommen können. Worauf wartest du?« Sie lehnte sich mit dem Rücken an das seitliche Ende des Sofas und zog Rays zu sich heran. Er lehnte sich an ihren Körper, und sie begann, die Anspannung aus seinen Schultern zu massieren. Seine Muskeln waren steinhart und völlig von dem Stress verspannt, der einen Menschen laut Rannas Vater, einem Arzt, frühzeitig ins Grab bringen konnte. Ihre zart wirkenden Hände kneteten und massierten den harten Trapezmuskel, bis er sich langsam zu lockern begann. Rays gab einen Laut von sich, eine Mischung aus Grunzen und Seufzen vor Schmerz und Entspannung. Eine halbe Stunde später fühlten sich seine Schultermuskeln wieder wie menschliches Fleisch statt wie aus Marmor an. Rays war inzwischen in Desais Armen eingeschlafen. Sie beugte sich zu ihm nach vorne und gab ihm einen Kuss auf die auch im Schlaf gerunzelte Stirn. Ihr Magen meldete sich grummelnd, aber sie ignorierte ihren Hunger, um Rays nicht aufzuwecken, und beschloss stattdessen selbst etwas zu schlafen. Es war ein langer Tag gewesen. Für sie beide.
Menschliche Rituale waren für Spock bereits laut Definition zur Hälfte fremdartig. Ihre merkwürdige Vorliebe der Eigenintoxikation zum Zwecke der Stimulanz gemeinschaftlicher Kommunikation bestätigte Spock in seiner Meinung, selbst nach über 12 Jahren an Bord der Enterprise nur sehr wenig mit der Mehrheit seiner Schiffskameraden gemein zu haben. Die Abschiedsparty für Dr. Piper sollte, so hatte es Spock von Chefingenieur Scott gehört, eine richtig gute Abschiedssause in den Ruhestand werden. Das verwirrte Spock ebenfalls. Pipers Einsatz auf der Enterprise würde noch so lange dauern, bis das Schiff wieder die Erde erreichte, was aber erst in ungefähr 10 Wochen der Fall sein würde. Erst dann würde das medizinische Kommando der Sternflotte einen neuen Schiffsarzt ernennen. Das Ende von Pipers Dienstzeit zu feiern, während er noch immer im Dienst war, erschien Spock verfrüht. Der Halbvulkanier hatte an diesem Abend etwas Ähnliches Captain Kirk gegenüber geäußert, als sich die Senioroffiziere des Schiffes im Manons versammelt hatten, einer Varieté-Bar in Star's Landing.
»Entspannen Sie sich und genießen Sie es, Mr. Spock«, hatte Kirk geantwortet. »Er hat es verdient. Wir alle haben das.«
Spock war sich nicht sicher, wie man den Wert einer Party ermittelte oder wie man festlegte, dass man eine als Belohnung verdient hatte.
Sein früherer kommandierender Offizier, Captain Christopher Pike, hatte ihm einst erklärt, dass sie einer der positiven Nebeneffekte war, wenn man sich mit Gesellschaft umgab. Heute Abend jedenfalls ging ihm Mr. Scotts Interesse, Alkohol zu konsumieren, völlig ab, genauso wie das Verlangen von Dr. Piper, schlüpfrige Geschichten zu erzählen oder der Hang des Captains, fremden Frauen heftige Avancen zu machen. Der Halbvulkanier kam zu dem Schluss, dass positiv vielleicht nicht das Wort war, das er selbst für diese Art der Gesellschaft gewählt hätte. Der Astrophysiker Sulu und der Kommunikationsoffizier Uhura zumindest schienen einen ausgeprägteren Sinn für Anstand zu besitzen. Sie nippten an ihren Fruchtsäften und hielten sich ein wenig von den Senioroffizieren und ihrem zunehmend wüsten Gelage fern. Spock griff sein leeres Glas und erhob sich von seinem Stuhl. Niemand in der Gruppe schien davon Notiz zu nehmen. Nachdem er sich einige Meter entfernt hatte, konnte er mit Gewissheit sagen, dass die Gruppe von der Enterprise mit Abstand die lauteste in diesem Etablissement war. Überall ertönte ein ziemlicher Lärm, aber die laut lachenden Stimmen von Piper und Scott durchdrangen das übrige Getöse. An den übrigen Tischen blickten andere Mitglieder der Sternflotte und Einwohner der Station bereits verstohlen in Richtung seiner Schiffskameraden. Die Leute standen bereits in drei Reihen an der Bar. Während Spock darauf wartete, bedient zu werden, nutzte er die Gelegenheit, um den geräumigen, schwach beleuchteten Club genauer zu betrachten. Auf der einen Seite ermöglichten die hohen Wände eine gute Akustik, aber auf der anderen verbarg die gedämpfte Beleuchtung die Höhe der Räume und erschuf so einen intimeren Eindruck. Niedrige Stühle, gepolsterte Hocker und Tische, kombiniert mit übergroßen Sitzkissen, erlaubten es ihren Benutzern, sich sowohl zu kleinen wie großen Gruppen bequem zusammenzusetzen. Der Großteil des Klientels schien aus vermögenden Zivilisten oder höherrangigen Sternflottenoffizieren zu bestehen. Von Mr. Scott nach dem Weg gefragt, hatten ein paar Offiziere von der Bombay angedeutet, dass das Manons, obwohl in privater Hand, auf Vanguard als der inoffizielle Offiziersclub fungierte. Es gab wohl einen echten auf Ebene 16, aber, so hatte sich einer der Männer ausgedrückt, da geht nie jemand hin. Spock stellte sein Glas behutsam auf den glattpolierten steinernen Tresen genau hinter die von ihm angenommene Mittellinie. Der Barkeeper kam herüber und nahm das Glas. Während er es mit einer Gewandtheit wegräumte, die auf lange Übung hindeutete, sah er Spock an und fragte: »Noch ein Eiswasser, mein Freund?« »Ja, bitte.« Eine angenehme, weichschnurrende Stimme veranlasste Spock, seinen Kopf zu drehen. »Eiswasser?« Eine elegant gekleidete Frau stand neben ihm, mit dem Rücken an die Bar gelehnt. »Ich mag Leute, bei denen das Geld richtig locker sitzt«, fügte sie hinzu. Er konnte sich nicht daran erinnern, ihre Spezies jemals zuvor gesehen zu haben. Sie war blass und, gemessen an den Standards der meisten humanoiden Spezies, gefiel auf ästhetische Art und Weise. Die Iris ihrer großen, mandelförmigen Augen erinnerten an die einer Katze und schimmerten smaragdgrün. Ihre Nase war so klein, dass man sie kaum bemerkte. Sie hatte ihr in zahlreichen Facetten schimmerndes Haar zu einer hohen Welle aufgetürmt. Ihr schulterfreies Kleid hätte man auf den ersten Blick für schwarz halten können, aber ein genaueres Hinschauen enthüllte, dass es sich hierbei um ein tiefes Lila handelte, der Farbe vollreifer Pflaumen. Sie strahlte Wärme aus, buchstäblich. »Mir war nicht bewusst, dass Wasser hier etwas kostet«, sagte er und widersetzte sich der Anziehung, die diese Frau auf seine menschliche Hälfte ausübte. »Man lernt nie aus«, erwiderte sie. »Ich wusste nicht, dass Vulkanier keinen Sarkasmus erkennen.« »Wir erkennen ihn, Madam. Wir sind nur nicht davon beeindruckt.« »Touché«, sagte sie. Sie reckte ihren Kopf dem Barkeeper entgegen und sagte zu dem jungen Mann: »Setzen Sie sein Wasser auf meine Rechnung, Roy.«
»Ja, Ma'am«, sagte der Barkeeper mit einem Grinsen.
Die Lady streckte Spock ihre Hand entgegen. Er nahm sie vorsichtig zwischen seine Fingerspitzen, zögerte jedoch, sie richtig zu ergreifen, um die Möglichkeit ungewollten telepathischen Kontakts zu vermeiden. Und auch ihrer langen und scharf aussehenden Fingernägel wegen. Sie warf ihm einen entschieden aufreizenden Blick zu und stellte sich vor:
»Manon.«
»Spock«, er gab ihre Hand frei, »ich glaube, ich bin noch nie zuvor jemandem von ihrer Spezies begegnet.«
»Das überrascht mich nicht«, sagte sie.
Nur wenige Silgoff sind so weit von ihrer Heimatwelt entfernt. Erforschung ist für mein Volk nicht gerade das, was sie vielleicht einen kulturellen Imperativ nennen würden. Fasziniert, fragte Spock. Und was ist mit ihnen? Man könnte es als Wanderlust beschreiben, antwortete sie mit einem verführerischen Lächeln. Aufgeregte Stimmen erklangen in der Menge. Spock drehte den Kopf, um die Quelle der plötzlichen Unruhe zu identifizieren. Eine große, junge Vulkanierin bahnte sich ihren Weg vom Haupteingang zu der leicht erhöht liegenden Hauptbühne des Varietés am Ende des Raumes. Er bemerkte, dass ihre rote Uniform bereits von der neuen Minirock-Sorte war und darauf die Streifen eines Lieutenant Commander angebracht waren.